Liebe Geschwister, das heutige Thema, die tödlichen Bisse. Viele haben sich das vielleicht schon denken können und schon darauf einmal die Bibel auch mal aufgeschlagen, dass es hier um die eherne Schlange geht. Schönen Dank, Christian, du hast dieses Bild hier vorne aufgestellt und ich habe mich sehr darüber gefreut. Ja, so ein Bild, das hat auch wirklich noch Wert heutzutage. So ganz einfach und so ganz schlicht wird dieses Ereignis hier dargestellt. 4. Mose 21, die Verse 4 bis 9. Da zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer und das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser. Und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Da sandte der Herr Seraphschlangen, feurige Schlangen, unter dem Volk. Die bissen das Volk, so dass viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine Seraphschlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen. Wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Ihr Lieben, soweit dieser Text. Geschwister, wir kennen alle die Geschichte Israels. Ja, sie waren versklavt, sie mussten Frondienste leisten und sie stöhnten unter dieser Last und Gott gedachte an sein Volk. Und Mose bekam den Auftrag von Gott, das Volk aus dieser ägyptischen Knechtschaft zu befreien. Und wir wissen, dass erst durch die vielen Plagen es möglich war und Pharao erst dann dieses Volk ziehen ließ. Und er nahm Verfolgung auf. Und es kam zu dieser Katastrophe dort am Schilfmeer. Und des Öfteren murrte immer wieder das Volk gegen Gott. Ja, es kam sogar so weit, dass sie am Gottesberg ein gegossenes Kalb anfertigten. Ja, sie haben ihren Gott abgesagt. Sie haben sich selbst einen Gott gemacht. Und wenn wir von unserem Text ein paar Verse zurückschauen, lagerte sich das Volk im Oasengebiet von Kadesh. Und von dieser Oase Kadesh aus war es nicht mehr weit bis hin in das gelobte Land, dort wo Milch und Honig fließt. Und diese Oase bietete also dem Volk eine ganz günstige Voraussetzung für einen längeren Aufenthalt. Ja, sie konnten sich dort quasi ein Stück vorbereiten für diese Landeinnahme. Auch hier in dieser Oase geschah es, als Mose und Aaron Gott gegenüber ungehorsam waren. Das Volk murrte nun schon zum zweiten Mal wegen Wassermangel. Und diesmal sollte aber Mose den Felsen nicht schlagen, sondern er sollte nur zu diesem Felsen reden. Aber Mose schlug diesen Felsen mit seinem Stab. Und weil Mose und Aaron ungehorsam waren, durften sie auch das Volk nicht in das verheißene Land bringen. Und nun schickte auch Mose Boten zu den Edomitern, damit sie durch ihr Land ziehen können. Aber die Edomiter weigerten sich, das Volk durchziehen zu lassen. Und sie zogen mit Waffen dem Volk entgegen und das Volk musste fliehen. Und so brachen sie auf vom Kadesh und kamen an den Berg Hor. Hier trat das ein, was Gott bestimmte, nämlich Aaron starb. Und das Volk beweinte ihn 30 Tage. Und von Süden droht eine andere Gefahr. Die Kanaaniter unter dem König Arad zogen in den Kampf gegen Israel. Und sie haben auch einige gefangen genommen. Aber sie konnten, dieses Volk Israel, konnten mit Gottes Hilfe die Kanaaniter besiegen und sie vollstreckten den Bann an ihnen und ihren Städten. Geschwister, in dieser miesen Lage, die ich jetzt einfach mal ein Stück erzählt habe, die in unserer Bibel drin steht, geschieht unsere Geschichte. Ein Volk in ständiger Angst und Bedrohung, vielleicht auch ohne Hoffnung. Und ich habe diesen vorgelesenen Text einmal in drei Abschnitte eingeteilt. Der erste Punkt: Schwierigkeiten auf dem Weg zum Ziel. Der zweite Gedanke: Sünde bringt den Tod. Und der dritte Gedanke: Wer die Sünde erkennt und bekennt, der wird gerettet. Schwierigkeiten auf dem Weg zum Ziel. Geschwister, jeder Mensch steckt sich im Leben ein Ziel. Er schuftet, er kämpft, damit er ja dieses Ziel einmal erreicht. Und junge Leute haben ganz andere Ziele als ältere Menschen wie wir, die schon im Rentenalter sind. Ein junger Mensch will eine Familie gründen, sich ein eigenes Haus bauen, vielleicht noch ein schönes Wochenendhäusel mit Garten, vielleicht auch im Beruf gut vorwärts kommen, einmal gut verdienen. Ja, man will ja etwas sein, man will ja heutzutage etwas dastehen. Wie sehen nun die Ziele der älteren Menschen aus? Ja, sie freuen sich auf das Rentenalter. Wisst ihr, bei uns im Betrieb, sonnabends, früh war der Backofen leer. Wir saßen ganz gemütlich beim Frühstück. Das war so ein richtiges Ritual. Die Frauen haben sauber gemacht und wir konnten mal ausgedehnt frühstücken. Und genau gegenüber an der Wand hing ein großer Kalender. Und jedes Mal, wenn ich dort saß, habe ich immer gezählt, noch 8 Wochen, noch 9 Wochen, 7 Wochen. Und dann ist es vorbei, dann gehe ich in die Rente. Arbeitskollegen, die haben schon immer gelacht, die haben immer gesagt, jetzt wird er wieder anfangen zu zählen. Ihr Lieben, das war ein Ziel. Da hat man sich drauf gefreut, wenn man älter wird. Und man ist dankbar, wenn man dann einfach mal ja dieses Ziel auch erreicht, dass man einigermaßen gesund ist. Dass man dann auch wirklich einmal in Ruhe manches nachgehen kann. Es heißt immer, Rentner haben keine Zeit, das wollte ich niemals glauben, aber es ist manchmal wirklich so, weil man bloß noch unterwegs ist. Man wird von einem Termin zum anderen gehetzt manchmal. Aber ihr Lieben, was wäre das Leben, ohne dass ich mir ein Ziel stecke? Ich glaube wirklich sehr langweilig. Vielleicht ein Dahintrotten, ein Dahingammeln. Und deshalb auch ein gesunder Rentner, da muss dennoch immer wieder doch ein Ziel im Auge haben. Sonst kann man ganz schnell phlegmatisch werden, ganz schnell gleichgültig werden. Aber ihr Lieben, diese irdischen Ziele sollten doch nicht die Hauptsache sein, wie man sich auch darauf freut, wenn man einfach mal dieses Ziel dann auch erreicht hat. Man ist dann einfach mal froh, auch dankbar darüber. Aber es ist nicht die Hauptsache. Nämlich einmal das Ziel zu haben, bei unserem Herrn zu sein, in der Ewigkeit. Ja, ihm die Treue zu halten. Und nach seinem Willen zu leben, das soll doch das Ziel Nummer 1 sein. Das Volk Israel hatte dieses Ziel im Auge, hin ins Land Kanaan zu ziehen. Dort, wo Milch und Honig fließt. Viele Schwierigkeiten traten auf. Und ich habe nachgelesen, 23.000 Israeliten starben während der Wüstenwanderung. Ja, das war die Folge der Sünde. Auflehnung gegen Gott. Sie haben das Ziel nicht erreicht. Und wie viele Menschen gibt es in der heutigen Zeit, die ihr irdisches Ziel auch nicht erreichen? Verführungen können von diesem irdischen Ziel dich auch abbringen. Zum Beispiel Ehebruch. Schon sind deine Ziele im Eimer. Alkohol. Oder die Sucht nach dem Geld. Man schuftet, man rammelt. Und dann plötzlich ist es vorbei mit der Gesundheit. Man wird krank, weil man überarbeitet ist. Ich lese noch einmal Vers 4. Da zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Ich habe das vorhin schon angedeutet, nicht lange nach dem Auszug aus Ägypten war diese Katastrophe am Schilfmeer mit den Kriegern des Pharaos. Und nun steht hier in diesem Vers, sie zogen weg vom Berg Hor wieder in Richtung des Schilfmeers. Geschwister, man muss sich das mal so richtig vorstellen. Sie stehen kurz vor dieser Landeinnahme und nun heißt es wieder zurück. Nur wegen diesem Volk der Edomiter. Es könnte doch alles so schön, so einfach sein, wenn das Volk Israel durch dieses Land der Edomiter ziehen könnte. Was war das für ein Volk, diese Edomiter? Es waren die Söhne Edoms. Und Edom ist der Beiname des Esau als Stammvater der Edomiter. Und der Name bedeutet rötlich und wird auch verbunden mit dem roten Gericht, wofür Esau seine Erstgeburt an Jakob verkaufte. Geschwister, was will ich damit sagen? Es war immer schon gewisse Spannung da. Sie waren sich immer nicht grün. Ja, sie waren immer wieder ein bisschen verfeindet. Es lag immer wieder etwas in der Luft. Und nun musste das Volk Israel die Härte des Volkes da in der Mitte verspüren und einen Umweg antreten. Geschwister, wie viele Umwege gibt es auch in deinem Glaubensleben? Wenn du unterwegs bist, dieses große Ziel vor Augen, einmal beim Herrn zu sein. Wege, die wir nicht begreifen können. Ja, du kannst plötzlich krank werden. Oder es wird plötzlich auch jemand aus der Familie heimgerufen. Es sind einfach Umwege, ihr Lieben. Es sind Umwege, die du nicht umgehen kannst. Und ich frage mich, war das nicht normal, wenn das Volk missmutig, wenn das Volk ungeduldig wird? Erkennen wir uns da nicht wieder? Ich glaube, ich hätte es auch nicht so einfach weggesteckt. Kurz vor dieser Landeinnahme, kurz vom Ziel und plötzlich heißt es wieder zurück. Dann kommen schon Fragen, warum muss ich gerade diesen Weg gehen? Verlangt Gott nicht zu viel von mir? Und das Volk schimpfte gegen Gott und Mose. Wären wir doch lieber in Ägypten geblieben. Dort müssten wir schwer arbeiten. Aber wir konnten wenigstens leben. Hier erwartet uns, wenn es so weitergeht, der sichere Tod. Ja, sie sehnten sich nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Dieses Manna ekelt uns an. Sie hatten Sehnsucht zurück. Sie hatten Sehnsucht zurück in die Vergangenheit. Hatten sie alles vergessen? Hatten sie alles vergessen, wie mies es ihnen dort ging? Ja, sie sehnten sich nur nach den leiblichen Gütern. Wir hatten wenigstens genug zu essen. Ihr Lieben, durch das Zurückblicken auf der Wegstrecke kannst du stolpern. oder der vor dir stehende Baum kann dir zum Verhängnis werden. Es kann dein Ende sein. Sehnst du dich zurück in dein altes Leben? Wie sah es aus vor deiner Bekehrung? Damals hast du noch alles mitgemacht. Vielleicht hattest du eine verantwortliche Stellung irgendwie in einem Verein. Dann hast du plötzlich gemerkt, diese Tätigkeit bringt mich nicht im Glauben voran. Bei jedem Dorffest oder wenn auch andere Feste im Dorf anstehen, dann wirst du straff gefordert. Dann musst du mit Hand anlegen, dann bist du rund um die Uhr mit dabei, dann musst du mit Einsatz zeigen. Oder vielleicht warst du auch in einer Sucht gebunden. Und du hast es manchmal gar nicht gleich gemerkt. Erst als der Heilige Geist dich angehört hat, erst als er es dir gezeigt hat, dass du letztendlich Frondienste des Satans leistest, ist es dir klar geworden, in welch einem Dilemma du steckst. Oder du wurdest auch schnell jähzornig. Sobald etwas schief läuft, schiefgelaufen ist, dann hast du die Nerven verloren, hast alles hingeschmissen. Das ist eine Belastung auch für die ganze Familie. Lukas 9, Vers 62, dort steht, Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Ihr Lieben, ist das nicht ein ermunterndes Wort? Er hat dich freigemacht. Er hat dich freigemacht aus der Knechtschaft des Satans. Blick nicht mehr zurück. Sei dankbar. Sei dankbar, dass du jetzt zu Jesus gehörst. Und wichtig ist, dass du jetzt das Ziel im Auge hast. Unser erster Gedanke war Schwierigkeiten auf dem Weg zum Ziel. Und es wäre schön, wenn wir das bejahen könnten, was Wolfgang Nestvogel in seinen Versen sagt, ich will das einmal vorlesen, deine und meine Wege. Warum musste das jetzt passieren? Warum gerade mir? Warum hast du es nicht anders kommen lassen? Warum dieser Weg? Ich stehe wieder einmal vor dir und frage, zweifle, beschwere mich. Klage dich manchmal sogar an. Dein Weg passt mir nicht. Ich hatte mir alles so schön vorgestellt. Und nun handelst du ganz anders, als ich gehofft hatte. Dennoch, du wirst schon wissen, warum. Warum jetzt? Warum so und nicht anders? Und morgen schon werde ich dir danken. Morgen schon werde ich erkennen, wie recht du hattest. Morgen schon werde ich einsehen, wie unnötig meine Einwände waren. Weil ich das weiß, kann ich mich schon heute freuen. Soweit diese Verse von Wolfgang Nestvogel. Kommen wir zu unserem zweiten Gedanken. Sünde bringt den Tod. Liebe, Gott lässt sich das Murren von diesem Volk Israel nicht gefallen. Wie oft hat er sie immer wieder schon bewahrt, aus den manchen Nöten immer wieder herausgeführt. Ja, er musste sie bestrafen, damit sie wieder zu Vernunft kommen. Dass sie sich endlich wieder einmal besinnen, mit wem sie es zu tun haben. Gott schickte diese feurigen Schlangen. Und der Zorn Gottes wird in der Bibel des Öfteren als Feuer bezeichnet. Und es ist immer wieder Gottes Werkzeug für Strafe und Gericht. Und in der damaligen Zeit gab es sehr viele von giftigen Schlangen, solchen feurigen Schlangen. Und wo dann die Bisse wirklich auch gleich tödlich waren. Der Aufenthaltsort Das leuchtet uns ja ein, in der Wüste, der heiße Sand, Steine, Felsgestein. Ja, da konnten sich diese Schlangen so wunderbar entfalten und sich sonnen. Und vom Sündenfall wissen wir, dass die Schlange als Widersacher Gottes auftrat. Sie spendete nicht Leben, wie sie versprach, sondern sie bringt den Tod. Und das frühe Judentum sah in ihr eine Verkörperung des Teufels. Die Sünde bringt den Tod. Wenn der Satan zubeißt, ihr Lieben, um bei diesem Bild einmal zu bleiben, musst du sterben. Und da ist nicht der leibliche Tod gemeint, sondern du bist getrennt von Gott, obwohl du noch lebst. Aber doch bist du innerlich abgestorben. Keine Antenne mehr für Gott. Geschwister, bleiben wir noch mal bei diesem Bild der giftigen Schlange. Einmal einen kurzen Moment stehen. Fragen wir uns, wie beißt sie heute in unserer Zeit zu? Ich denke da an die Welle des Arbeitslebens. Es ist schlimm, wie das wieder überhand genommen hat. Diese okkulten Dinge. Wir sehen das manchmal im Fernsehen. Oder ich erschrecke manchmal darüber, wenn Sportler dann anfangen und bringen so eine kleine Puppe aus der Tasche raus. Und als Talisman, als wenn diese Puppe ihnen hilft, dass sie irgendwie einen Sieg davon tragen. An Gott glauben sie nicht, aber an so einen kleinen Bibel hier glauben sie. Es ist manchmal traurig. Das schnürt einen manchmal richtig ab. Oder Satans Anbetung durch Hardrockmusik. Wie werden da die jungen Leute verführt? Sie werden einfach mit hineingerissen. Traurig. Und das ist ihnen gar nicht bewusst, auf welch einer gefährlichen Schiene sie sich befinden. Ehescheidungen nehmen immer mehr überhand. Und das geht hinein bis in unsere Gemeinden. Ich habe ja niemals gedacht, bei uns in Albernau, in der Gemeinschaft, dass sowas mal passieren kann. Und es, siehe da, es passiert sowas. Man steht manchmal hilflos da und kann nur den Kopf schütteln und hat letztendlich kein Patent dafür. Und dann wird die Ansicht vertreten, es ist besser, man heiratet gar nicht. Hat man sich nichts mehr zu sagen, geht man auseinander und da gibt es kein großes Gerichtsverfahren, sondern man trennt sich einfach und alles ist vorbei. Wir merken hier, dass die Ehe Auslaufmodell überflüssig, abgewirtschaftet, ist traurig. Oder wir erleben eine ständige Zunahme praktizierender Homosexualität. Der Kanzlerkandidat Martin Schulz von der SPD macht zum Wahlkampfthema gleiche Rechte und Pflichten für Homo-Ehen, dass sie Kinder adoptieren können und so weiter und so fort. Ich will hier keinen Wahlkampf treiben, aber ihr Lieben, merken wir, wie schnell alles bergab geht. Keine Werte mehr, alles verfällt. Oder wenn wir uns das Thema der Abtreibung zuwenden, wie viele Kinder werden im Mutterleib umgebracht? Es ist Mord. Und die Mütter haben ihr Leben lang damit zu kämpfen. Und sie kommen dann einfach nicht zur Ruhe. Oder wir denken an die Zunahme der Pornografie. Wie viele sind davon abhängig und brauchen Hilfe? Ja, man könnte noch manches aufführen, aber das soll genügen. Wir merken ganz deutlich durch diese Beispiele, wie Satan diese Schlange heute noch zubeißt. Aber ihr Lieben, müssen wir uns da noch wundern? Satan hat keine Zeit mehr. Denn er weiß, der Herr kommt bald wieder. Und deshalb will er auch die Auserwählten. Ja, deshalb will er auch die Auserwählten verführen. Deshalb dringt er hindurch bis in die Gemeinde. Und wie diese Dinge um sich greifen, das merken wir am besten, wenn wir manchmal den Fernsehapparat einschalten. Es gibt ja kaum eine Serie, oder wo nicht irgendwie Homosexualität mit drin vorkommt. Wisst ihr? Oder Ehescheidung. Wisst ihr? Das schnürt einen manchmal ab, so was Abartiges. Und die Leute merken das nicht. Das ist eine gewisse Gehirnwäsche. Die sehen das gar nicht mal an als Schuld. Das ist ganz normal. Sünde bringt den Tod. Ihr Lieben, ist das auch uns so richtig klar? Und man sieht es dann manchmal auch den meisten Menschen gar nicht so richtig an. Manchmal ist auch das Gegenteil zu sehen. Dass Menschen, die irgendwie ein ausschweifiges Leben führen, ja, einen besonderen, lebenslustigen Eindruck hinterlassen. Aber Vorsicht, ihr Lieben, das täuscht. Wenn man tiefer ins Herz blickt, sind Menschen, diese Menschen, doch wirklich innerlich sehr unzufrieden. Und deshalb kommen wir zum dritten Gedanken. Wer die Sünde erkennt und bekennt, der wird gerettet. Ihr Lieben, nun kommt diese wunderbare Wende in unserem Text. Ja, dem Volk wird es plötzlich bewusst. Ja, wie Schuppen fiel es von ihren Augen. Und sie erkannten, dass sie gegen Gott und Mose gesündigt haben. Und wie des Öfteren trat Mose wieder als Vermittler für sein Volk ein. Mose, ein echter Seelsorger für sein Volk. Er bat Gott, dass er die Schlangen wegnimmt. Ihr Lieben, wie werden wir ein Kind Gottes? Der Himmelfahrt ist bei uns im Ort immer Allianzgottesdienst. Auch dieses Mal wieder Allianzgottesdienst im Freien. Und diesmal hat eine Pfarrerin gehalten. Und die ersten Worte waren: Wir sind Kinder Gottes, weil wir getauft sind. Wisst ihr, dann geschwillt bei mir der Kamm. Mit solchen Worten angefangen wird. Und meine Frau sagt dann, wie lange wollen wir denn noch zweispurig waren. Aber wenn man im Ort gewisse Verantwortung hat, dann ist man ein Stück gezwungen, auch manchmal hinzugehen. Ja, das ist dann manchmal auch innerlicher Kampf. Nein, ihr Lieben, da hat sie ganz gewiss nicht recht. Erkenne und bekenne deine Schuld, nur so kannst du gerettet werden. Das ist es doch. Und Mose, der Vermittler und Seelsorger für sein Volk, ja, ihr Lieben, wie sieht es bei uns aus? Machen wir noch Gebrauch von einem Seelsorger, mit dem wir über unsere Probleme auch reden können? Natürlich kannst du auch allein in deinem Kämmerlein mit Jesus reden. Ich denke an die Evangelisationstage, ne, vom Bruder Bernd. Da hat es auch immer wieder klar und deutlich gesagt. Natürlich kannst du das auch allein tun. Wenn du deine Sünde bekennst, dann wird er auch dir vergeben, wenn du niederfällst. Im Gebet. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann kann ich beten. Verändere mich von innen nach außen und mach mich zu einem solchen Menschen, zu dem du mich geplant und geschaffen hast. Danke, dass du jetzt in mein Leben gekommen bist. Ihr Lieben, ja, das ist Übergabe. Ja, das ist Bekehrung. Dass ich einfach die Sünden einfach mal ausspreche. Und natürlich gibt es auch Situationen, wo wir einfach einen Bruder oder Schwester mit einbeziehen müssen. Und gemeinsam diese Schuld unserem Herrn hinzulegen. Es gibt schwierige Schuld, ihr Lieben. Zum Beispiel Okkultismus oder Abtreibung. Und gerade in solchen Fällen wird der Feind immer wieder versuchen, uns anzuschießen. Da lässt keine Ruhe. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir auch auf die Verheißung Jesu uns verlassen. Matthäus 18, Vers 19. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Ihr Lieben, wir denken, wir schaffen das allein. Aber es ist sehr wichtig, dass wir Älteste haben, dass wir Geschwister haben, dass wir dann im seelsorgerlichen Gespräch diese Dinge einfach unserem Gott ausbreiten können. Kommen wir wieder zurück zu unserem Text. Und ich glaube nicht, dass dieses Volk allein es fertiggebracht hätte, mit Gott darüber zu reden. Sie hatten einfach mit sich selbst zu tun, um diese Schlangen abzuwehren. Man hat sie vielleicht weggeschmissen. Man hat immer vielleicht versucht, ihnen aus dem Weg zu gehen. Man war nur immer wieder mit sich selbst beschäftigt. Sie brauchten Mose. Und auch wir brauchen Geschwister, um gemeinsam die Probleme unserem großen Gott hinzulegen. Mose bekam nun den Auftrag von Gott, eine aus Kupfer angefertigte Schlange an einer Stange zu befestigen und hoch aufzuhängen. Ihr Lieben, hier merken wir ganz deutlich, dass Gott nicht nach unseren Plänen handelt, sondern er denkt ganz anders. Es wäre ja auch für ihn ein leichtes gewesen, diese Schlangen einfach wieder wegzunehmen. So schnell wie sie da waren, so schnell wären sie auch wieder weg gewesen. Aber ihr Lieben, inmitten dieser Not und Drangsal, inmitten dieser Not bietet er Rettung an. Und wer diese eherne Schlange anschaut, der soll leben. Ihr Lieben, eine freiwillige Rettung. Und es gab bestimmt auch einige, die diese Schlange nicht anschauen, die darauf verzichteten, die vielleicht gesagt haben, was soll dieser Blödsinn jetzt? Ich habe ja jetzt mit mir zu tun. Ich muss ja jetzt aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwie wieder gebissen werde. Die einfach mit eigenen Mitteln versucht haben, sich irgendwie zu befreien. Geschwister, Gott lässt es zu, dass der Satan wütet, wie ein brüllender Löwe, damit er jemand verschlinge. Die Frage ist nur, lässt du dich retten? Denn keiner von uns ist ohne Sünde. Jeder bedarf der Vergebung durch Jesus Christus. Und der Mensch ist von Gott her gesehen zunächst der Verlorene, der in Finsternis und im Schatten des Todes sitzt. Ja, ihr Lieben, wir sind ausgeliefert. Wir sind ausgeliefert der Macht Satans. Ausgeliefert den tödlichen Bissen. Den tödlichen Bissen der Schlange. Und mitten in dieser Sündhaftigkeit steht das Kreuz. Erst durch diese Hingabe des Menschensohnes wird der Mensch von seiner Sündhaftigkeit erlöst. Der Blick zum Kreuz. Ja, diese Annahme und Nachfolge Jesu befreit uns von diesem sicheren Tod. Ihr Lieben, das ist doch diese Kernbotschaft, die schon in dieser Geschichte drin steckt. Wie wunderbar doch Gott arbeitet. Er hat schon damals darauf hingewiesen, was einmal kommen wird. Und wie viele gibt es, die von ihrer Schuld wissen und doch diesen Schritt hin ans Kreuz einfach nicht tun. Geschwister, aber das Sonderbare ist, Gott zwingt niemand. Es ist eine freiwillige Rettung. Wer diese Schlange anblickte, der durfte weiterleben. Ihr Lieben, was heißt das für uns? Ja, wer das Kreuz annimmt, wer Jesus in seinem Leben aufgenommen hat, der wird auch leben. Aber was steckt doch in diesem Wort Leben für eine Aussage für uns Christen? 1. Thessalonicher 5, Vers 10. Wer für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Geschwister, das Leben ist die Frucht von Jesu Tod und Auferstehung. Er war der Erste, der auferstanden ist. Weil er lebt, dürfen auch wir leben. Christus, der zweite Adam des menschlichen Geschlechts, ist nicht nur eine lebendige Seele, sondern auch ein lebendig machender Geist, ihr Lieben. Und schon jetzt dürfen wir an diesem Leben des verherrlichten Christus teilhaben, obwohl wir noch auf dieser Erde leben. Aber wir dürfen schon jetzt wissen, dass wir einmal bei ihm sein werden, in der Ewigkeit, wenn wir diesen Schritt hin ans Kreuz tun, wenn wir ihn aufnehmen. Römer 8, Vers 11, dort steht: Wenn aber der Geist dessen, den Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Geschwister, schon jetzt wohnt der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns durch diese Bekehrung. Und das nennt das Neue Testament Leben. Ist das nicht eine herrliche Zusage? Und du bist aber nur im Besitz dieses Lebens, ja, wenn du hin zum Kreuz schaust, ja, wenn du Jesus in deinem Leben aufnimmst, wenn du mit ihm lebst, wenn du einfach Ja zu ihm sagst. Ja, Herr Jesus, du bist für mich diesen Weg gegangen. Und dann dürfen wir einmal bei unserem Herrn sein. Gott verlangte nicht zu viel von seinem Volk Israel. Es war ein Stück Vertrauen und Hingabe an ihrem Gott, der sie doch immer wieder das Nötige mit den Nötigen immer wieder versorgt hat. Gott verlangt auch nicht so viel von uns. Er will uns einfach retten aus unserer Sünde und Schuld. Und ihr Lieben, das Wunderbare ist, Mose macht auch Gott hier keine großen Vorschriften, sondern er hat es einfach vollzogen, was Gott ihm aufgetragen hat. Wir haben uns jetzt vielleicht schon des Öfteren ertappt, dass wir Gott gern Vorschriften machen möchten. So und so kannst du weitergehen und das schwebt uns vor. Und, ja? Aber wisst ihr, wie das so ist? Nein, ihr Lieben, Gott fordert auch Gehorsam von uns. Und wer gehorsam ist, der trägt den Sieg davon. 2. Könige 18, Vers 4, ihr Lieben, dann kann man darüber staunen. Dort taucht die eherne Schlange noch einmal auf. Dort steht: Er schaffte die Höhen ab und zerbrach die Steinmale und hieb Aschera-Standbilder um und zertrümmerte die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israel ihr geräuchert. Und man nannte sie Nechudan. Sonderbar, ne? Das Volk Israel verehrte die Schlange als Abbild des Lebens und heilungsspendenden Gottes. Wie es ja auch in diesem Vers steht, ihr Lieben. Sie haben sogar noch Räucheropfer dieser Schlange dargebracht. Nach einer gewissen langen Zeit. Und sie vergaßen einfach, dass es Gott war, der letztendlich sie immer wieder bewahrt hat, sie immer wieder geführt hat, sie immer wieder hindurchgetragen hat. Einen Vers vorher lesen wir von Hiskia: Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Deshalb vernichtete er diese eherne Schlange. Allein Gott ist es, der euch hindurchgeführt hat, der euch immer wieder beigestanden hat, der euch immer wieder geführt hat. Nicht diese Schlange. Es war dann wirklich nur noch ein Götzenbild. Und für uns Christen des neuen Bundes, ihr lieben Geschwister, heißt das, allein Jesus gebiert die Ehre, weil er uns durch seinen Tod von den Sündenketten erlöst hat. Erkenne und bekenne deine Schuld und du wirst das Ziel erreichen, einst einmal bei ihm zu sein. Und das wünsche ich uns allen. Der Herr möge es uns schenken. Ich möchte jetzt mit euch beten. Hab Dank, Herr Jesus Christus, dass wir jetzt dein Wort auslegen könnten. Hab Dank, dass du uns immer wieder begegnest durch dein gutes Wort. Und wir haben es gehört, ja, dein Volk Israel, wie oft es weggelaufen ist, wie oft es immer wieder versucht hat, ja, anderen Göttern nachzugehen, dich einfach in die Ecke gestellt hat. Ach, Herr Jesus, aber du bist der, du großer Gott bist der, der sie immer wieder geführt hat. Und wenn wir dieses Volk betrachten, dann sehen wir uns da auch ein Stück, ja, darinnen auch verankert, dass wir letztendlich nicht anders sind. Weil der Feind es immer wieder versucht, auch uns wegzubringen. Wegzubringen von der Nachfolge. Und Satan, ja, gerade in dieser letzten Zeit kommen viele Dinge auf uns zu, wo wir einfach nicht mehr mitgehen können, wo wir manchmal erschrecken darüber, wo wir manchmal keine Worte mehr finden. Herr, wir können dich nur bitten, bewahre du uns davor. Hilf du, dass wir uns immer wieder von deinem Wort her durchleuchten lassen, dass wir uns immer wieder von deinem Wort her führen und leiden lassen. Dass wir immer wieder auch in deinem Wort forschen. Dass wir immer wieder fragen, Herr, was willst du, dass wir tun sollen, wenn besondere Situationen auf uns zukommen? Herr, wir sind so auf deine Hilfe angewiesen und ach, das macht uns so froh, dass du uns dennoch immer wieder beistehst. Dass du uns immer wieder hilfst. Ja, du wirst es tun, bis du einmal wiederkommst. So schenke es, Herr, dass wir dir treu bleiben. Wir loben und preisen dich dafür, dass du ein lebendiger Herr bist und dass du uns segnest. Amen.